Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Matthias Hombauer. Hallo Matthias, stell dich mal vor und sag uns, wie du zum Thema Fotografie gekommen bist.
Ja, hallo. Martin, danke für die Einladung. Freue mich natürlich riesig, in deiner Show zu sein. Wie ich zur Fotografie gekommen bin, das war ein wenig über Umwegen. Und ich hole mal ein bisschen aus vielleicht, dass deine Hörer auch verstehen, wie ich dazu gekommen bin. Angefangen hat eigentlich alles mit Molekularbiologie. Ich habe Molekularbiologie auf der Uni Wien studiert, habe meinen Master abgeschlossen und habe dann eigentlich für mich beschlossen, dass ich noch ein Doktorat anschließen möchte. War super motiviert zu Beginn, war fest der festen Überzeugung, dass ich einmal den Nobelpreis gewinnen werde.
Okay.
Also war wirklich into it, wollte wirklich erfolgreicher Wissenschaftler werden. Hat die ersten zwei Jahre auch gut geklappt eigentlich bei der Doktorarbeit, aber es ist dann doch anders gekommen als erwartet, weil es waren einfach lange Arbeitszeiten inklusive Wochenenden. Die Projekte haben nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich bin dann eigentlich relativ frustriert geworden, also auch von dem ganzen System, wie die Forschung in Österreich funktioniert und auch von meinen Ergebnissen eigentlich, weil ich wirklich hart die letzten zwei Jahre gearbeitet habe. Und habe dann eigentlich bin zu einem Punkt gekommen, wo ich eigentlich jeden Tag mit Bauchweh in die Arbeit gefahren bin.
Oh yeah.
Und du kennst das vielleicht auch. Man hat irgendwie das Gefühl, man muss etwas anderes machen, aber man sieht eben keinen Ausweg. Weil für mich war das, ich habe 5 Jahre studiert, ich war 2 Jahre in der Doktorarbeit und einfach 7 Jahre einfach so hinschmeißen, wäre eigentlich so gesehen gar nicht gegangen oder wäre nicht der normale Verlauf gewesen, sag ich mal so. Und habe oft mit Freunden gesprochen. Und die haben halt alle gesagt, ja, du hast dich sozusagen entschlossen, Wissenschaftler zu werden und das ist halt der Lauf der Dinge und den Hobby kannst du machen, wenn du in Pension bist. Jetzt arbeite mal die nächsten 40 Jahre.
Oh, scheiße.
Und war wirklich eine harte Situation für mich und zu der Zeit habe ich dann eigentlich begonnen zu fotografieren. Das heißt, meine erste Kamera habe ich mit 28 erst gekauft. Das war auf einer Reise in Hongkong. Weil es da um einiges billiger war, haben wir da eine Canon 40D gekauft und mit einem 1785 Kit-Objektiv habe dann begonnen, klassisch, wie man es halt kennt, Blumen zu fotografieren, Landschaften, Menschen. Ich habe halt noch nicht wirklich so das Gefühl gehabt, was ich eigentlich damit machen möchte. Mhm. Und ist dann eigentlich so zu einem Hobby geworden, sage ich einmal. Und und dann eines Tages hat eigentlich ist das Schicksal zugeschlagen und ich finde eigentlich, ich habe eine Definition von Schicksal letztes Mal gefunden, die das sagt, Schicksal ist, wenn du etwas gefunden hast, was du nie gesucht hast. Und ich finde das sehr passend, weil die Geschichte ist folgende und jedes Mal, wenn ich die erzähle bei Vorträgen oder bei Podcasts, denke ich mir, Matthias, das ist alles so, das klingt so bei den Haaren vorbeigezogen und sehr esoterisch, aber so ist es halt wirklich passiert. Und zwar bin ich mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren, vom 5. Bezirk in den 9. Und plötzlich hatte ich so eine Art Eingebung oder eine Stimme in meinem Kopf, hat mir gesagt, wieso bist du nicht Konzertfotograf? Und für mich war das irgendwie, woher kommt diese Stimme und was ist eigentlich ein Konzertfotograf? Weil ich habe zuvor eigentlich nie davon gehört. Ich habe früher eine Band selber gehabt, ich war immer musikbegeistert, bin oft auf Konzerte gegangen, aber für mich war dieser Schluss, Konzertfotograf zu werden, eigentlich nie präsent. Und da sagt mir eben diese Stimme auf dem Fahrrad in meinem Kopf, ja, wer Konzertfotograf? Und das Erste, was ich gemacht habe, wie ich dann in die Arbeit gekommen bin, ich habe den Computer aufgeschaltet, Google und hab dann gegoogelt, wie werde ich Konzertfotograf? Und so ist eigentlich die lustige Geschichte, wie alles begann.
Cool. Wow. Das heißt, warte mal, da warst du 28, die erste Kamera, dann ging noch ein
Genau.
bisschen Radfahren in die Arbeit, dann die Stimme, das heißt, du bist noch nicht so lange dabei.
Genau, also ich bin jetzt 37, mache das jetzt die letzten 8, 9 Jahre. Ich habe dann auch noch meine Doktorarbeit abgeschlossen, das heißt, ich war noch 2 Jahre lang im Labor, weil ich doch ein eher sicherheitsliebender Mensch bin, sage ich einmal, und dachte mir, ich springe hier ins kalte Wasser, werde Konzertfotograf, ich habe keine Ahnung von Fotografie, noch vom Business. Und wenn das alles nicht klappen sollte, dann habe ich noch immer das Backup und kann praktisch einen Beruf oder
Relativ
einen Job als
gutes Backup,
ein
glaube ich,
relativ
oder?
gutes Backup und kann noch immer so gesehen als Doktor der Molekularbiologie etwas machen. Bin aber nie zurückgegangen und können wir vielleicht auch später drüber sprechen. Bin halt ja sehr, sehr dankbar dafür, wie es gelaufen ist und dass ich jetzt selbstständiger Fotograf und Entrepreneur bin und mir eigentlich ja so mein Leben finanzieren kann mit meiner Leidenschaft.
Sehr cool. Was waren denn die nächsten Schritte, nachdem du gesagt hast, du Stimme, das hört sich cool an, noch die in 2 Jahren fertig machen? Doktor hat dann gesagt, so, jetzt bin ich fertig, jetzt, wo ist das nächste Konzert? Ich werde Fotograf, oder wie ist dann weitergegangen?
Genau, also ich habe, wie gesagt, 2 Jahre war ich noch in diesem Doktorat und habe da eigentlich schon begonnen, Konzerte zu fotografieren. Bin in kleine Clubs gegangen, in Wien, ins Chelsea, ins B72, habe dort meine Kamera mitgenommen, habe Konzerte fotografiert, bin dann zu einem Online-Magazin, FM5 hat das geheißen, das war so ein Studentenmagazin, das mir die Möglichkeit gegeben hat, zu größeren Konzerten zu kommen. Weil als Konzertfotograf ist es so, man kann eigentlich nicht mit professionellem Equipment, das ist eigentlich eine Spiegelreflexkamera mit wechselbaren Objektiven, ist es eben nicht möglich, in größere Clubs zu kommen. Das heißt, wenn man jetzt in die Arena oder im Posthof in Linz oder ins WUK oder Stadthalle und größere Locations gehen möchte, wird man von den Securities vorher angehalten und da ist es verboten, Kameras mitzunehmen. Das heißt, ich habe müssen zuerst herausfinden, wie man eigentlich eine Presseakkreditierung bekommt oder einen Fotopass nennt sich das, der mir ermöglicht, eben wirklich mit meiner Kamera in diesen Fotograben zu gehen. Das ist der Bereich vor der Bühne, der Arbeitsbereich für Fotografen. Und das ist eigentlich über dieses Online-Magazin recht gut gegangen.
Genau, Matthias, lass mich eine Frage stellen. Wie kriegt man einen Fotopass, damit man Konzerte fotografiert?
Ja, das ist die am häufigsten gestellten Frage von Menschen, die Konzertfotografen werden wollen. Wie gesagt, die Schwierigkeit ist, so einen Fotopass zu bekommen und im Grunde genommen ist es eine Übereinkunft mit dem Bandmanagement, wo das Bandmanagement sagt, ja, wir lassen diese Fotografen zu, unsere Band zu fotografieren. Und am einfachsten oder am besten funktioniert das über Medien. Und am einfachsten sind Online-Medien, das wären zum Beispiel Blogs oder Online-Magazine. Kann auch eine Zeitung sein, kann Printmagazine sein, kann Radio sein, kann der Veranstalter sein oder der Clubbesitzer. Und genau, man fragt halt einfach an. Und was dem Veranstalter sozusagen wichtig ist, dass der mehr Tickets verkauft, deshalb will er eben Werbung haben für sein Konzert. Und Online-Magazine oder Musikmagazine bieten das eben an. Und am besten ist, sucht euch einfach in eurer Nähe ein Magazin, ein Online-Magazin und schreibt es an und fragt, ob ihr praktisch als Freelancer, als Fotograf arbeiten könnt. Und das ist, sage ich mal, 99,9% ohne Bezahlung. Aber der Deal ist halt, du bekommst Eintritt zum Konzert mit deiner Kamera. Und im Gegenzug lieferst du Fotos fürs Magazin. So sind eigentlich die allgemein gültigen Regeln international auch, wie das gehandhabt wird. Was noch wichtig ist bei Konzertfotografie, es ist sehr limitierend, sage ich mal, von der Arbeitsweise. Denn wenn man in diesem Fotograben steht, hat man 3 Lieder Zeit, ohne Blitz zu fotografieren. Das ist diese bekannte Three Songs, No Flash, Regel. Und nach 3 Liedern muss man auch wieder raus. Das heißt, die Arbeitszeit ist eigentlich so um die 10 bis 15 Minuten reine Arbeitszeit als Konzertfotograf. Und ja, also zurückzukommen zur Frage, habe ich eben so begonnen, dass ich dann mein Portfolio aufgebaut habe und nebenbei aber auch Porträtfotografie betrieben habe. Ich habe dann für News gearbeitet, ich habe für die Presse gearbeitet. Ich habe fürs Forbes Austria eine Zeit lang gearbeitet, um Porträts zu fotografieren, ein paar Hochzeiten und im privaten Bereich für Firmen und habe mir eigentlich schon mein Netzwerk aufgebaut. Und das war, glaube ich, auch sehr wichtig für mich, denn wenn man einfach sagt, ich kündige meinen Job und morgen bin ich Fotograf, ich kaufe mir Fotoequipment im Wert von 5.000 Euro und hier bin ich, dann wird man relativ schnell feststellen, dass dieses Business ziemlich hart ist, weil es eben schon so viele Fotografen gibt und dass man da relativ schnell unter Zugzwang kommt, da Geld zu verdienen. Und es eben nicht so ist, dass man bei der Presse anruft und sagt, da bin ich, sondern die sagen, ja, wir haben schon 15 Fotografen. Also da muss man sich halt eben wirklich das Netzwerk aufbauen. Und das ist auch, was ich jedem empfehlen würde, wenn jemand Fotograf werden möchte und noch einen, sagen wir mal, einen normalen Tagesjob hat, dann ist es immer besser, man hat so einen Übergang, wo man eben schon vorher etwas, ein Netzwerk aufgebaut hat.
Voll. Jetzt hast du schon gesagt, von Konzertfotografie, gerade am Anfang, wird man wahrscheinlich zu 99,9% nicht leben können. Mhm. Wie hast du dann den Spin geschafft, dass du davon leben kannst?
Genau. Also rein allgemein Musikfotografie ist auch ein ziemlich hartes Business, sage ich einmal. Genauso wie die Musikindustrie kann man vergleichen, wenn man eine Band hat, man startet eine kleine Band, da ist es eigentlich unmöglich, Geld damit zu verdienen, weil erstens mal kennt keiner die Band, es werden nur die Freunde zu Konzerten gehen, es wird keiner CDs kaufen, es wird keiner irgendwelche Merchandise-Artikel wie T-Shirts kaufen und man wird sehr viel reinstecken müssen und investieren, mit dem Ziel, vielleicht einmal bekannt zu werden. Und wie wir selber wissen, es gibt sehr wenige Bands, die es wirklich bis ganz nach oben schaffen. Der Großteil tingelt halt irgendwo durch die Lande und mehr schlecht als recht. Und so ist es auch bei Fotografen und der Musikfotografie. Relativ schwierig, sage ich einmal, Geld damit zu verdienen. Und deshalb habe ich mir immer sozusagen zweites Standbein, diese Porträtfotografie aufgebaut, weil ich immer interessiert war an Menschen zu fotografieren. Und auch hier ist es, man glaubt, man hat einen fixen Job, man hat ein monatliches Einkommen, aber dann kommt es wieder anders. Und in der Fotografie, zumindest in der Magazinbranche oder in der Medienbranche, ist es ganz oft mir passiert, dass man sagt, man fotografiert zum Beispiel für News oder für ein anderes Magazin 2-3 Mal und danach wird der Redakteur ausgewechselt, weil das eine sehr hohe Fluktuation ist in diesem Bereich. Und dieser Redakteur kennt aber andere Fotografen, die er mitbringt ins Boot. Und man ist da ziemlich schnell wieder weg vom Fenster. Das Gleiche ist mir passiert mit einer Pharmafirma, wo ich eigentlich relativ sicher jedes Monat eine große Veranstaltung fotografieren konnte, wo man sich denkt, jetzt habe ich es geschafft, das ist eigentlich ein Einkommen, ein monatliches Einkommen, wie eigentlich wie ein Angestelltenverhältnis. Wobei dann aber nach einigen Malen auch gesagt wurde, ja, wir haben einen Mitarbeiter, der hat auch eine Digitalkamera, der kann das auch machen. So wichtig ist es nicht. Und das ist halt, ich glaube, das kennt man als Fotograf, das ist das Gleiche in der Hochzeitsfotografie. Es wird immer jemand geben, der eine Hochzeit für angenommen 200 Euro am Tag fotografiert, statt um 2.500, was der normale Preis wäre.
Was irgendwo sinnvoll wäre, ja.
Und das war halt so gesehen die zweite Challenge für mich, weil jetzt habe ich eigentlich diese Doktorarbeit hinter mich lassen, habe geglaubt, jetzt habe ich meinen Traumjob gefunden und bin dann aber draufgekommen, dass es eigentlich wirklich schwierig ist. Und ich sage mal, wenn man alleinstehend ist oder wenn man Single ist mit einer 30 Quadratmeter Wohnung, dann ist das schon okay, dann kommt man schon durch mit dem Geld. Aber wenn man eine Familie ernähren sollte oder muss, und ich habe jetzt auch eine 11 Monate alte Tochter, dann sieht das halt anders aus.
Dann sieht es anders aus, ja.
Und du weißt das.
Kenn ich.
Du kennst das auch, du weißt das auch. Und da will man einfach nicht da von Monat zu Monat leben. Und was mich halt auch noch gestört hat an dem Ganzen, war diese Abhängigkeit von den Kunden. Weil man ist einfach, man bietet seine Fotografiedienste an und man wird eigentlich fast immer gedrückt von Menschen, egal ob das 5-Sterne-Luxushotel ist, das sagt, wir haben kein Budget, wir haben nur 200 Euro für Porträts, wo man sich auf den Kopf greift und sich denkt, geht's noch? Ja. Oder bei Hochzeiten das Gleiche und so weiter. Weil eben dieser Markt hart umkämpft ist und weil es so viele Leute gibt, die es halt als Hobby betreiben, was eigentlich ja auch eine gute Sache ist, weil wieso soll jemand, der jetzt da hobbymäßig Hochzeiten fotografiert, die Preise haben, die jetzt ein professioneller Fotograf verlangt. Das sehe ich schon ein. Nur wird halt dadurch das ganze Business zerstört, weil wenn es jetzt mehr von diesen, sag ich mal, Hobbyfotografen gibt, die die Hälfte verlangen und viele Kunden eigentlich nicht mehr die Qualität zu schätzen wissen, sondern einfach nur den billigsten nehmen, der Preis entscheidet, und das ist leider oft so, dann ja, ist es halt ein bisschen irrwitzig, da wirklich ein Business aufzubauen als Fotograf. Mhm. Und was ich mir dann gedacht habe, ich habe den Erfolg gehabt, oder ich habe den Erfolg als Konzertfotograf. Ich bin mit, oder ich habe mit Bands gearbeitet wie Iggy Pop. Ich war mit Prodigy auf der Bühne. Ich war auf Tour mit Bands in Mexiko und in Amerika und habe das alles gesehen. Und für mich war das eigentlich wirklich, wirklich mein Traum. Weil ich habe zum Beispiel meine Idole wie Metallica, Rolling Stones, Rammstein, Iron Maiden, Foo Fighters, habe ich alle schon fotografiert. Nur die Sache war halt, wie kannst du davon leben? Wie kannst du deine Leidenschaft praktisch weiterbringen? Und da war eigentlich so der zweite oder das zweite einschneidende Erlebnis, sage ich einmal, dass mir ein Freund zum Geburtstag ein Audiobook geschenkt hat, und das war Tim Ferriss, die 4-Stunden-Woche. Ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist.
Ich kenne es noch nicht gehört oder gelesen, leider.
Gut,
aber vielleicht einen kurzen Rundown
von. Genau, für jeden, der Tim Ferriss nicht kennt, ist eben ein amerikanischer Entrepreneur und Unternehmer oder Online-Market eigentlich, und hat eigentlich diesen Begriff des passiven Einkommens in Mode gebracht oder in Vogue gemacht. Und im Grunde genommen geht es darum, dass du deine Arbeitszeit vom Geldverdienen entkoppelst, sage ich einmal. Weil als Fotograf, das ist ein typisches Service-Business, das heißt, ich bringe einen Service durch meine Fotografie. Je länger ich jetzt da zum Beispiel einen Fotojob habe, desto mehr sollte ich im Normalfall verdienen. Wenn ich jetzt eine Hochzeit 2 Stunden mache, verdiene ich X. Wenn ich eine Hochzeit aber 10 Stunden mache, verdiene ich mehr. Das Ganze ist aber natürlich limitierend, denn ich habe nur eine gewisse Zeit, wo ich eben Fotoshootings machen kann. Ich brauche auch noch die Nachbearbeitung und alles, und Hochzeiten sind eben auch zeitlich oder saisonal limitiert. Und die Idee dahinter ist, dass man eben das entkoppelt. Und er hat so beschrieben, er hat zum Beispiel ein Online-Business gehabt, wo er Nahrungsergänzungsmittel vertrieben hat. Mhm. Wobei er aber nicht der Hersteller war und auch nicht der Lieferant. Das heißt, er hat eigentlich nur eine Homepage gehabt, hat dort das Produkt angeboten. Leute haben über diese Homepage gekauft und im Hintergrund ist alles automatisiert abgelaufen. Die Firma hat den Auftrag angenommen, das Logistikzentrum hat es versendet und er hat eben ein Prozent Honorar bekommen, sozusagen. Und hat so eigentlich sein Geld gemacht. Und diese Idee von einem passiven Einkommen hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, eigentlich finde ich das cool, ich sollte auch sowas aufbauen, in irgendeiner Weise. Und bin dann dazu gekommen, dass ich meine eigene Marke aufgebaut habe, oder gestartet hat alles mit einer Homepage, die sich nennt howtobecomearockstarphotographer.com. Ziemlich lange URL, aber es sagt, worum es geht. Ja. Und hat gestartet als personeller Blog eigentlich, oder persönlicher Blog. Ich habe Blogpost geschrieben, wie ich dazugekommen bin, habe Tipps gegeben für Konzertfotografen, welche Kameraeinstellungen man braucht, wie man Presseakkreditierungen bekommt und so weiter. Und habe dann ziemlich schnell bemerkt, dass internationale Leute oder Menschen, hauptsächlich aus Amerika und England und Kanada und Australien, Gefallen daran finden und die Hilfe in Anspruch genommen haben und viele E-Mails geschrieben haben, dass halt glücklich sind, dass ich das mache und dass ich ihnen sehr geholfen habe. Und habe dann begonnen, auch ein E-Book zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, eigentlich könnte ich das Business jetzt, das Business Model des Passive Einkommens so übertragen, dass ich ein E-Book, ein Informationsprodukt habe, das man auf meiner Homepage kaufen kann, das ich einmal herstelle und wo ich dann eigentlich keine Arbeit mehr reinstecke. Und das habe ich dann gemacht, das ist ein großer Erfolg geworden, das hat sich um die 300 Mal verkauft.
Cool.
Hab's auf meiner eigenen Homepage angeboten als Self-Publishing-Buch, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt da einen Verleger suche, dann verdiene ich einfach nicht viel dran. Man hört immer wieder, man schreibt ein Buch und man bekommt 1 Euro, 2 Euro pro verkauften Buch. nachdem ich in einer sehr engen Nische bin, Konzertfotografie ist jetzt nichts Mainstream-mäßiges, was jetzt einen breiten Wirkungsgrad hat, hätte das nicht funktioniert. Und so habe ich mir gedacht, ich verkaufe es selber auf meiner Seite, habe es dann um $79 verkauft, was relativ teuer ist für ein 150 Seiten E-Book, weil die Preise eines E-Books liegen normal auf Amazon zwischen 5 und 10 wahrscheinlich, Dollar oder Euro. Und für mich war aber wichtig, wenn ich ein Business aufbaue, dann will ich eine Luxusmarke sein und dann muss es mir gestattet sein, davon leben zu können oder ein Einkommen zu generieren, das mir gestattet, sozusagen meine Leidenschaft zu leben. Hat gut funktioniert mit 300 verkauften Büchern. Bin dann weitergegangen und habe das E-Book zu einem Videokurs ausgebaut und der nennt sich jetzt Shooting the Rockstars, ist jetzt die erste Online-Akademie, ist ein 8 Wochen Online-Kurs, wie man Konzert fotografiert, wo ich eigentlich mein Wissen der letzten 8 Jahre reingepackt habe. Cool. Und ja, und verkaufe jetzt da diesen um $397 und habe jetzt da über 350 Studenten bis jetzt da in diesem Kurs und ja, ist eine weltweite Community und fühlt sich eher schon an so wie eine Familie.
Das ist cool.
Ja. Genau, und ja, vielleicht noch ein Wort, warum das alles auf Englisch ist. Auch hier, wenn man eine Nische findet, glaube ich, dass man einfach mehr Chancen hat, mehr Leute zu erreichen, wenn man das international angeht. Und man sieht es bei mir, wenn ich das deutschsprachig gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ziemlich schnell in eine Plateauphase gekommen, weil es eben nur eine limitierte Zahl von Fotografen im deutschsprachigen Raum gibt.
Eindeutig, ja.
Und da wäre die Nische einfach zu klein gewesen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache das auf Englisch und kann dann eigentlich weltweit mit Leuten kommunizieren, was sich als sehr hilfreich herausgestellt hat.
Wie schaut es von deiner Community jetzt aus? Wie viele Leute, kannst du da irgendwas sagen, wie viele da jetzt regelmäßig deine Podcasts, Kurse oder was auch immer sehen, hören, lesen?
Genau, also ich habe jetzt verschiedene Kanäle, sage ich einmal, wo ich Leute erreiche. Also das erste ist einmal Social Media, was im Allgemeinen, glaube ich, heute nicht mehr wegzudenken ist als Fotograf. Ich sage immer, wenn man als Fotograf heutzutage nur schöne Fotos macht, reicht es einfach nicht mehr. Meiner Meinung nach muss man sich eine Marke aufbauen, eine persönliche, weil es gibt eben zu viele Fotografen, es verwenden alle mehr oder weniger das gleiche Equipment, weil ob du jetzt mit Canon fotografierst, Nikon, Pentax, Fuji, Sony, ist ziemlich egal, sage ich einmal. Ja. Da gibt es nicht wirklich viele Unterschiede. Klar, vom Stil kann man sich rausheben, aber es gibt jetzt dann nicht mehr dieses Schwarz und Weiß, meiner Meinung nach. Klar, es gibt einen Hobbybereich, wo Leute vielleicht nicht so professionelle Fotos machen, aber im Profibereich ist diese Linie relativ eng gesetzt, sage ich einmal. Also dass man da wirklich raussticht, ist relativ schwierig. Deshalb glaube ich, muss man sich eine Marke aufbauen. Und das mache ich eben über Social Media. Ich habe auf Facebook eine Fanpage mit über 10.000 Followers. Ich habe eine persönliche Page, weil ich diese verwende auch für Marketingzwecke. Da habe ich jetzt das Limit von 5.000 erreicht. Da gibt es 5.000 ist das Limit von Freunden. Ich habe auf Instagram jetzt auch über 10.000 Follower und auf Twitter, glaube ich, 3.000. Also das ist eine Säule, sage ich einmal, wie man Leute erreicht. Die zweite Säule ist ein Online-Magazin, das ich rausgebe. Nennt sich How to Become a Rockstar Photographer Werkschau. Und wie das zustande gekommen ist, ist folgendermaßen. Ich dachte mir, ich frage meine Anhänger oder meine Follower, damit sie ihre Konzertfotos auf Instagram taggen mit meinem Hashtag. Weil ich habe mir gedacht, das ist cool, einen eigenen Hashtag zu haben. Mal schauen, ob das funktioniert. Und das geht jetzt da so um die 6 Monate, ein halbes Jahr. Und das sind jetzt da um die 85.000 Fotos auf Instagram, die mit meinem Hashtag getaggt sind. Das sind nur Konzertfotos. Das ist eine riesige Galerie von wirklich guten Fotos und von Fotografen überall aus der Welt, wo ich mir dann gedacht habe, okay, eigentlich sollte man der Community etwas zurückgeben, wenn die so engagiert sind und das machen. Und bin dann mit der Idee gekommen, ein Online-Magazin herauszubringen, wo ich 50 Fotografen von dieser Galerie mit meinem Hashtag feature. Habe dann die Galerie kuratiert oder begonnen zu kuratieren habe dann die ersten 50 angeschrieben, die haben mir das Foto geschickt, haben noch eine kleine Story zum Foto gemacht mit den Kameraeinstellungen und auch den Nummer 1 Tipp, den sie geben würden für jemand, der gerade Konzertfotograf werden möchte. Habe das noch verpackt mit einem richtig guten Interview zu Beginn. Habe zum Beispiel die Guns N' Roses Fotografin gehabt oder ja Aerosmith Fotograf und habe das verpackt in ein Online-Magazin und das gebe ich eben gratis zum Download. Stelle ich zur Verfügung, kommt 4-mal im Jahr heraus. Da gibt es jetzt 2 Auflagen oder 2 Editionen und ist jetzt über 3000 Mal runtergeladen worden. Das heißt, das ist auch ein Weg, wie man seiner Community etwas zurückgibt, ohne dass jetzt irgendwie Geld fließt, wo man sich aber wirklich eine Autorität und eine Marke aufbauen kann, weil ich eben als Herausgeber fungiere, sozusagen. Und ja, das funktioniert wirklich gut. Was auch gut funktioniert, sind Stickers. Ich verschicke How to Become a Rockstar Photographer Stickers weltweit mit meinem Logo. Da gehen so um die 60 Stickers pro Monat raus, von Indonesien über Chile und eigentlich überall auf der Welt. Und die Idee hat eigentlich mein Grafiker gehabt, weil er gesagt hat zu Beginn, warum machen wir einfach nicht Stickers und schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, weil von wem soll ich mal Stickers wohin picken? Und ja, Leute haben dann begonnen, bei Social Media Fotos zu posten, wo sie diese Stickers auf die Sonnenblende ihrer Kamera geklebt haben. Und das ist halt irgendwie ein Trend geworden und jetzt da sind weltweit Leute, die meinen Logo auf ihren Sonnenblenden haben und ich habe schon mit so vielen Leuten geredet, die dann sagen, ja, ich war in London auf einem Konzert und da habe ich E2 gesehen mit den Stickers oben und dann haben wir uns gleich unterhalten und das ist total, ja, das ist total crazy sozusagen, dass man über Online-Marketing dann Leute im echten Leben zusammenführt.
Voll.
Und die vielleicht vorher nie zusammen gekommen wären oder nie geredet hätten, aber nur aufgrund dieses Logos und dieser Zusammengehörigkeit, dass die sagen, hey cool, du bist auch ein Follower von dem Projekt und finden wir super. Und es ist eine Gemeinsamkeit hier. Und also das ist, da bin ich auch wirklich, wirklich dankbar, dass Leute das machen. Und das letzte Projekt, was ich jetzt gestartet habe, ist eben ein Podcast, bei dem ich die 100 besten Konzertfotografen auf diesem Planeten interviewe. Und da sind jetzt 5 Episoden raus. How to Become a Rockstar Photographer Podcast findet man im iTunes Store und Google Play Store und Soundcloud. Ja, und da geht es darum einfach, dass die Geschichten von diesen Leuten zu hören und wie sie zur Musikfotografie gekommen sind, was ihre Schwierigkeiten waren, wie sie das Business sehen und genau. Und das kommt eigentlich wirklich gut an, weil das sind eben Leute wie Tourfotograf von AC/DC oder Tourfotograf von Guns N' Roses. Und wirklich die Großen, die es eigentlich geschafft haben, wo man dann aber auch draufkommt, die haben genauso ihre Schwierigkeiten. Und wenn sie halt nicht auf Tour sind, dann müssen sie trotzdem schauen, wie sie ein Geld bekommen. Das heißt, das ist Rock'n'Roll ist jetzt dann nicht unbedingt, nur weil man mit der größten Band tourt oder fotografiert, dass man jetzt reich ist. Und ich glaube, das zieht sich durch die gesamte Kreativszene, egal ob man Musiker ist, Fotograf, Designer, Grafikdesigner, Modedesigner, Model. Ich glaube, das ist für jeden relativ schwierig, Fuß zu fassen. Und ich glaube, man muss einfach ein bisschen out of the box denken, um wirklich eben so eine Marke zu generieren und um wirklich etwas Besonderes zu sein oder herauszustechen aus der Masse.
Genau, jetzt vielleicht die etwas ketzerische Frage. Ich stelle sie deshalb, weil ich habe genau das gleiche Problem, nur andersrum. Jetzt machst du so viele Dinge, die ja eben wie einen Podcast, wie deinen Blog, wie die Webseite, wie Videotrainings, wie Magazine. Siehst du dich überhaupt noch als Fotograf oder kommst du noch zum Fotografieren?
Das ist eine gute Frage. Zurzeit komme ich eigentlich relativ wenig zum Fotografieren, muss ich sagen, was mir auch ein wenig leid tut und was ich wieder ändern muss. Die Sache ist, ich bin halt nach wie vor eine One-Man-Show und manage eigentlich alles von meinem Computer zu Hause. Und es sind natürlich viele Sachen. Also die Interviews, ich mache 2 bis 3 Interviews pro Woche für den Podcast. Dann wählt man die Fotos aus, dann will man sein Online-Business weiterbringen, man muss Social-Media-Arbeit machen. Und es bleibt relativ wenig Zeit, überhaupt mit Familie, dass man dann auch zum Fotografieren kommt. Was ich aber ändern sollte, also ich habe jetzt angefangen, Arbeitsprozesse auszulagern. Das heißt, für den Podcast, die das Interview mache natürlich ich, aber die Nachbearbeitung gebe ich jetzt da ab, wo ich einfach das Interview hinschicke und es macht mir jemand sozusagen die Nachbearbeitung und ich habe damit nichts mehr zu tun, bekomme das fertige File zurück. Für das Magazin habe ich zum Beispiel eine Grafikerin, die mir das ganze Layout fürs Magazin macht. Das heißt, ich sage nur, welche Fotos sollen reinkommen und sie macht das für mich. Und ich glaube, es ist wichtig eben, wenn man in so einem Stadium ist, dass man eben gewisse Arbeitsprozesse abgibt, die man vielleicht selber nicht so gern machen möchte, beziehungsweise die ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und dahingehend bin ich jetzt da wieder in der Richtung unterwegs, dass ich eben diese Sachen auslagere, um wieder mehr Zeit zum Fotografieren zu haben. Und das Interessante ist eben, dass mir das aber total viel Spaß macht, dieses Marketing. Auch hier, ich hatte keine Erfahrung, als Biologe ist man eigentlich genau das Gegenteil vom Marketing, da ist man eher introvertiert im Labor und will mit keinem reden, als dass man Interviews auf Podcasts gibt. Und das habe ich mir eigentlich auch selber angeeignet. Ich habe die letzten 2,5 Jahre investiert, sowohl Zeit als auch Geld, Workshops zu besuchen, Seminare zu besuchen, Videokurse zu kaufen, um mir dieses Wissen anzueignen. Und das ist eigentlich auch das, wohin ich jetzt in Zukunft gehen möchte. Ich möchte auch einen Online-Kurs herausbringen über Marketing und wie ich meine Marke aufbaue. Weil, wie gesagt, ich glaube, das ist eben wichtig für Kleinunternehmer heutzutage, sich wirklich bewusst zu machen. Es reicht nicht, wenn ich zum Beispiel ein allgemeines Kochbuch schreibe, das wird kein Bestseller werden, weil es gibt einfach genug. Aber wenn ich in eine Nische gehe, wo ich jetzt vegane Kochrezepte für Frühstück, das ich in 5 Minuten zubereiten kann, schreibe, dann ist das zwar eine sehr kleine Nische, aber die Konkurrenz ist natürlich nicht so groß. Und die Leute, die in dieser Nische sind, die sind natürlich wirklich leidenschaftlich, weil die sagen, hey, das ist der Typ, der schreibt die coolen Rezepte und ich mag vegan und ich mag, habe keine Zeit in der Früh Frühstück zu machen und das ist genau das, was ich will. Und ich glaube, so ist es in jedem Bereich und deshalb gehe ich eher in die Richtung, um auch diesen Leuten zu helfen. Und ein anderer Grund ist natürlich, wenn man einen Marketingkurs hat oder überhaupt in dieser Marketing-Szene ist, sieht es halt auch finanziell anders aus, weil diese Kurse natürlich hochpreisig angeboten werden können. Und dadurch ich sozusagen mein drittes Standbein aufbaue, um meine Leidenschaft als Konzertfotograf zu leben, auch wenn ich damit jetzt nicht wirklich das Geld mache.
Aber jetzt ist genau der Punkt, wo ich sage, ich verdiene über meine Fotografie in Wahrheit auch kaum Geld. Aber das Schöne ist, durch das, dass ich halt die verschiedenen anderen Standbeine habe, kann ich halt wiederum das fotografieren, was mir Spaß macht und so fotografieren, wie es mir Spaß macht. Genau. Und das war ja wahrscheinlich irgendwann so der Punkt, warum man eigentlich irgendwann einmal Fotograf werden wollte.
Genau, weil man fängt an, was die Leidenschaft ist, man kommt dann aber relativ schnell drauf, verdammt, ich muss eigentlich Sachen fotografieren, die mir keinen Spaß machen, nur dass ich zu Geld komme. Und da ist es, glaube ich, wirklich ein dünnes Eis, dass man eben die Leidenschaft wieder relativ schnell verliert. Weil im Endeffekt ist es dann ein normaler Job. Du machst jeden Tag deine Fotoshootings, auf die du eigentlich keinen Bock hast, nur um Geld zu verdienen. Und auch das reicht kaum aus, um zu überleben, im Normalfall. Genau. Weil nehmen wir an, du fotografierst für eine Tageszeitung, du bekommst 42 oder 43 Euro Honorar pro Abdruck. Meistens ist es dann ein Foto, das abgedruckt wird. Wenn du die Steuern wegzählst, wenn du SVA wegzählst, was bleibt über? 20 Euro für ein Fotoshoot, das dir vielleicht 2 Stunden in Anspruch genommen hat. Und so viel kannst du gar nicht fotografieren, dass sich das irgendwie rechnet. Weil du kannst vielleicht nur 7 oder 8 Jobs am Tag machen. Und ehrlich gesagt, für mich wäre das nichts, weil das ist einfach nur stressig. Und deshalb, genau wie du gesagt hast, ist es, glaube ich, wichtig, auch andere Wege zu finden, um das Ganze zu finanzieren. Und ich finde eigentlich, je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich davon erfahre, wie dieses Fotografen-Business funktioniert, finde ich es nicht schlecht, wenn man einen Tagesjob hat, der einem Spaß macht, wo man sagt, ich verdiene da sozusagen meine monatliche Einkünfte und kann daneben halt machen, was ich will. Aber hier sind wir wieder beim Punkt, weil wenn du es so machst und dann sagst, ich will zu Hochzeiten fotografieren, ich bin aber nicht angewiesen, dass ich etwas verdiene, dann ist man relativ schnell wahrscheinlich in dem Bereich, wo man sagt, ja, dann mache ich es halt einfach billiger, dann mache ich es um 300 Euro. Und das ist eben diese Spirale, die sich nach unten dreht, wo es eigentlich immer wenigen oder weniger professionellen Fotografen gestattet ist, ein Leben damit machen zu können, weil es einfach zu viele Leute gibt, die sich unterm Wert verkaufen.
Genau.
Und ich glaube, da geht es gar nicht jetzt darum, weil immer wieder gefallen ist, ja, diese Öffnung vom ja, von dem Fotografenmarkt,
vom Gewerbe, ja.
Genau, vom Gewerbe und ob das der Grund ist. Ich glaube gar nicht. Also ich glaube, es gibt genug Jobs und es gibt genug Fotografen und jeder, der eine Leidenschaft dafür hat, soll es auch machen. Ich glaube, es ist nur wichtig, diesen Leuten eben beizubringen, dass eben wichtig ist, nicht das Gewerbe zu zerstören, in dem, wie sie handeln und dem sie sich unterm Wert verkaufen. Weil das bringt auch dir nichts, auch wenn du es nur als Hobby machst, wenn du dich ständig unterm Wert verkaufst, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann auch keine Freude mehr haben, weil du auch drauf kommst, dass die Leute das immer günstiger haben wollen. Und das Beispiel ist immer, okay, du machst eine Hochzeit für Freunden um 300 Euro, weil das sind Freunde, dann kannst du sicher sein, dass Freunde von deinen Freunden kommen und sagen, ich will es auch um 300, weil du hast es schon gemacht. Und dann kannst du nicht sagen, ich will 2000 haben, weil dann sagen die, pff, wieso jetzt? Und dass man da gar nicht in diese Situation kommt, das ist ein bisschen, ja, schwierig am Anfang, das Ganze abzusehen und vielleicht vorher ein Konzept zu erstellen oder zumindest zu wissen, in welche Richtung man geht und welche Preise man hat.
Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber da ist natürlich auch wieder der Punkt, vielleicht einfach mit Leuten reden und nicht so, ich sag mir den Preis nicht, sondern einfach die Community, also jetzt so, nicht jetzt weltweit, ich meine vielleicht auch, aber einfach, dass man mit Leuten redet. Himmel, es sind alles Fotografen, man kann im Normalfall sich wirklich toll austauschen und dann fragt man halt, hey, ich fange an, wie viel soll ich verlangen?
Auf jeden Fall, und je transparenter man ist, desto besser. Klar wird es immer wieder Leute geben, die jetzt deine Fragen nicht beantworten werden, weil sie halt, was auch immer, glauben, es wird ihnen etwas weggenommen und sie haben Geheimnisse. Aber im Grunde genommen schreiben mir täglich Leute E-Mails, wo eine Band jetzt angefragt hat für ein Shooting, was sollen sie verlangen? Und das ist ganz normal, dass ich denen halt helfe, weil der in Amerika nimmt mir jetzt nicht den Job weg, der diesen Band-Shooting macht. Da brauche ich ja keine Angst haben. Und deshalb verstehe ich oft diese Neidgesellschaft und diese Angstgesellschaft eigentlich nicht, das meiner Meinung nach hauptsächlich im deutschsprachigen Raum verankert ist, warum auch immer, wo es eher darum geht, nichts preiszugeben und keinem anderen den Erfolg zu gönnen und eigentlich nur auf sich bedacht ist. Und das kann natürlich ja in einem Business, wo viele dieser Leute sind, auch unschön werden, so wie man früher gesehen hat, wo man dann plötzlich, weil man kein Fotografengewerbe gehabt hat, angezeigt wurde von einem Meisterfotografen.
Ja, wird nach wie vor gemacht.
Wird nach wie vor gemacht, was ja vollkommener Irrsinn ist, weil ich denke mal, wenn diese Person, der diese Anzeige stellt, seine Zeit verwenden würde, um Fotoaufträge zu lukrieren oder irgendwie Kundengespräche zu machen, ist er sicher besser aufgehoben, als jetzt eine Anzeige einzubringen. Weil ich denke mal, haben die Leute nichts Besseres zu tun und warum muss ich jetzt so missmutig sein und irgendwen da in den Dreck reiten sozusagen, weil das ist sicher nicht angenehm für keinen Beteiligten, eine Gerichtsverhandlung zu haben wegen so einem Malheur, sage ich mal.
Ja.
Nur aus Angst, weil man jemand das wegnehmen könnte. Also ich glaube, da muss man einfach umdenken und das ist einfach altes Denken. Ich sehe es teilweise ein, wenn man 50 Jahre Fotograf ist und man will nicht mehr und plötzlich wird man überschwemmt von jungen, motivierten Leuten, die auch noch die ganze Bildbearbeitung besser verstehen. Ich sehe es schon ein, aber ich glaube einfach, auf das Alte zu hoffen und sagen, ja, vor 30 Jahren war es aber anders, in analogen Zeiten, da ist man einfach, da stirbt man aus, wenn man so denkt heutzutage. Und entweder man geht mit dieser Technologie und mit dieser Weiterentwicklung oder man muss sich halt was anderes suchen. Und wahrscheinlich sind das halt gerade die Leute, die an der Kippe stehen, die eben sagen, okay, ich habe halt 30, 40 Jahre, 50 Jahre bin ich Fotograf, ich bin kurz vor der Pension, aber eigentlich mag ich nicht mehr und jetzt wird plötzlich alles überrannt und ich bekomme keine Kunden mehr. Also aus der Sicht verstehe ich es. Aber ja, man muss halt einfach irgendwie einen Weg finden, mit der Zeit zu gehen.
Ja, was wäre das so, oder keine Ahnung, hast du da schon Gedanken gemacht, was so eine Möglichkeit wäre für die alten Fotografen, unter Anführungszeichen, was die machen können? Ich meine, eigentlich haben die ja wirklich Erfahrung, die wahrscheinlich extrem gut zu verkaufen wäre. Also ob es jetzt irgendwelche Kurse sind oder Trainings oder Einzelcoachings oder Mentoring, ich weiß ja nicht, aber...
Genau, also ich würde sagen, wenn ich 50 Jahre oder 40 Jahre in einem Job bin, dann sollte ich eigentlich so weit sein, dass ich so viel Erfahrung habe auf diesem Gebiet, dass ich so viel Expertise habe und so viel Networking aufgebaut habe, damit mir keiner ankommt, der das jetzt da 2 Jahre hobbymäßig macht. Ich meine, das ist ja lächerlich. Und da muss es, da gibt es sicher Wege. Und ich habe auch oft mit Leuten oder Leute interviewt oder gefragt, die gesagt haben, der Erfolg kommt eigentlich mit der Zeit. Wenn du etwas einfach lang genug machst auf einer guten Qualität und du bleibst einfach dabei, dann wirst du erfolgreich sein, weil nach 10 Jahren oder nach 20 Jahren oder nach 30 Jahren werden einfach die Leute aufmerksam, wenn du jetzt da Models fotografierst, angenommen, oder Hochzeiten fotografierst. Und ich glaube einfach, dass ich, ist meine Annahme jetzt, dass sich diese alten Fotografen einfach zu sehr in Sicherheit fühlen. Und seien wir uns ehrlich, wenn du in sein Fotostudio gehst, in sein allgemeines oder die Auslagen ansiehst und die Fotos siehst, dann wundert es mich nicht, warum die jetzt da Probleme haben. Bös gesagt. Oh ja. Nichts gegen diese Fotos. Ja. Es gibt sicher genug Kunden, die jetzt solche Art von Fotos mögen oder dafür bezahlen, aber im Grunde genommen, keiner will meinen 80er-Jahre braunen Hintergrund haben. Also, das sind vielleicht, genau, ganz wenige. Das sind vielleicht auch die Leute, die halt gerade in dieser Generation groß geworden sind. Aber da muss man sich halt ja etwas anderes überlegen. Ich habe jetzt kein Patentrezept für diese Leute, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man ein Netzwerk aufbaut hat die letzten 30 Jahre, dann muss es eigentlich möglich sein, weitere Jobs zu lukrieren.
Voll. Und was ist so, wenn du Tipps gibst, jetzt konkret quasi die andere Richtung für Leute, die jetzt neu anfangen, was gibst du denen mit oder was merkst du, was sinnvoll ist, so Social Media arbeitstechnisch?
Ja, also was ich immer sage ist, glaubt an euch selbst. Ich glaube, das ist einmal der wichtigste Punkt, weil man kommt relativ schnell drauf, dass man Zweifel entwickelt. Und das ist mir genauso gegangen, nachdem ich angefangen habe zu fotografieren. Man fragt sich eigentlich monatlich, ob das jetzt das Richtige ist, weil man eben, ja, man kriegt den Gegenwind zu spüren von anderen Leuten, man sieht, wie das Business wirklich abläuft, wie hart es ist, eigentlich ein Leben davon zu machen. Und man zweifelt halt ständig dran. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man halt, wenn man einen Weg eingeschlagen hat, diesen auch verfolgt über längere Zeit. Wenn man 2 Monate Fotograf ist und erwartet, dass man davon ein Leben machen kann, dann wird man wahrscheinlich auf dem Holzweg sein. Viele Leute brechen auch ihre Zelte wieder ab vorzeitig. Und ich habe letztes Mal mit einem Freund gesprochen und da gibt es auch Statistiken, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie ein ziemlich hoher Prozentsatz an Leuten, die ihr Fotografengewerbe anmelden, melden es auch nach dem ersten Jahr wieder ab. Einfach, weil sie sehen, das ist hartes Terrain, das ist schwer, dort Fuß zu fassen. Nach einem Jahr kann man aber nichts sagen. Und normalerweise, normalerweise in der Startup-Branche sagt man, 3 Jahre braucht man normal, um sein Business aufzubauen, weil man einfach viel investieren muss zu Beginn, sei es jetzt in Equipment, sei es in Kundenakquise, das Netzwerk aufbauen und so weiter,
Portfolio aufbauen. Eigene Weiterbildung, Business zu gewinnen und so weiter.
Ja. Richtig. Und das braucht halt einfach Zeit. Und deshalb ist auch mein Tipp immer am Anfang am besten ist, wenn man mit Fotografie anfängt, dass man eben einen finanziellen Polster hat, also sozusagen ein Backup, dass man sagt, okay, ich gebe mir jetzt ein Jahr Zeit und wenn ich in diesem Jahr das nicht schaffe, dass ich jetzt Geld damit verdiene, dann habe ich aber trotzdem einen finanziellen Polster und kann mir das praktisch leisten, sozusagen. Mhm. Ich glaube, wie vorher besprochen, das Schlimmste ist, wenn man sagt, man kündigt seinen Job, man wird Fotograf, man hat Schulden, man nimmt vielleicht irgendwie Kameras noch auf Leasings auf, weil die einfach teuer sind. Wenn man Vollformat-Kameras kauft mit 2 Objektiven, ist man gleich auf 5.000, 6.000 Euro oben oder mehr. Mhm. Und dann einfach dasteht und sagt, verdammt, ich muss Geld machen, weil ich weiß nicht, wie ich nächsten Monat meine Miete zahlen soll. Das funktioniert sicher nicht.
Ja, und dann rutscht man, glaube ich, ganz schnell da rein, wo es halt dann nicht mehr Jobs sind, wo man sich gedacht hätte.
Was nicht mehr lustig ist und wo man dann plötzlich eine Hochzeit um 100 Euro fotografiert, weil man unbedingt das Geld braucht. Und wo man halt nie hin wollte eigentlich. Und so gesehen ist mein Tipp immer, glaubt an euch selbst und habt eben irgendwie einen finanziellen Polster oder habt einen Plan, wo es halt hingeht und gebt es nicht zu schnell auf. Ich weiß, man kommt da wirklich oft in Versuchung. Ich kann mich gut erinnern, ich habe wirklich monatlich mit meiner Verlobten bin ich gesessen und habe gesagt, wie soll es weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Keine Jobs. Interessanterweise hat sich dann ergeben, dass nächsten Tag immer ein E-Mail oder ein Anruf kommen ist, wo man dann wieder gesichert war praktisch für den nächsten Monat oder für die nächsten 2 Monate. Aber trotzdem, das ist, wie wir schon besprochen haben, als wenn man Familie hat, ist das jetzt dann nicht unbedingt der gute Ansatz, ein Business zu führen oder ein Leben zu führen. Und deshalb, ja, ist das das Wichtigste. Und das Zweite ist einfach, eine Nische zu finden. Also ich glaube fest daran, dass Leute noch immer Spezialisten suchen, um mit denen zu arbeiten. Wenn man sich jetzt auf, weiß ich nicht, Snowboard, auf Gletscherfotos spezialisiert, dann wird man wahrscheinlich bessere Chancen haben, irgendwie von Red Bull angeworben zu werden, als wenn man sagt, man hat jetzt da alles im Petto. Ich mache Katzenfotografie und Kinder und Hochzeiten und für Firmen und Porträts mache ich noch und dann mache ich noch Landschaften und sonst noch etwas. Und da sehe ich auch ganz oft, auch hauptsächlich bei Musikfotografen sehe ich es, die mir ihre Portfolios schicken, dass sie eine Homepage haben, wo sie einfach alles zeigen.
Ja.
Und das mag auf den ersten Blick vielleicht so erscheinen, dass man alles kann, aber ich glaube trotzdem, die Leute suchen Spezialisten. Und wenn ich jetzt dann nur Konzertfotos zeige, dann bin ich eben Spezialist für Konzertfotos. Und wenn ich nur Porträts zeige oder nur Hochzeitsfotos, dann bin ich halt Spezialist in diesem Feld. Und das ist, was Leute eben suchen. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man sich eine Nische sucht. Heißt jetzt nicht, dass man nur die Nische ausüben muss. Man kann natürlich alles machen. Aber ich habe zum Beispiel auf meinem Konzertfotografie-Portfolio zeige ich jetzt da keine Bilder, die ich für Tageszeitungen gemacht habe, weil es auch gar nicht passen wird.
Ja,
und für das Klientel, die mich buchen wollen als Konzertfotograf, die interessiert es nicht, ob ich jetzt da Hochzeiten fotografiere. Und da ist eben wichtig, glaube ich, echt eine Nische zu finden. Und es gibt ja Nischen oder Branchen, wo noch Geld zu holen ist als Fotograf. Ich glaube, Essensfotografie, also Food Photography ist anscheinend eine davon. Schulfotografie ist eine andere, was man immer hört.
Wobei ja.
Hier sind, glaube ich, relativ festgefahrene Strukturen, wo sicher auch noch, sagen wir mal, etablierte Fotografen sitzen, die halt schon ewig Verträge mit Schulen oder Kindergärten haben.
Ja.
Firmen, wenn man Porträts für Firmen macht, so Corporate Portraits, Firmenveranstaltungen, also alles in die Richtung, alles, sage ich mal, was in Firmenrichtung geht oder Corporate, da kann man schon noch Geld machen. Business to Business. Alles, was Business to Customer geht, klar, mit Hochzeiten genauso, aber was ich so am Rande mitbekomme, ist einfach die Hochzeitsbranche einfach übersättigt, weil einfach jeder zweite Fotograf Hochzeitsfotograf ist. Und wenn man, ich war noch nie auf so einer Messe, aber Freunde haben mir erzählt, wenn man auf so eine Hochzeitsmesse geht und da stehen eben 30 Fotografen, einer nach dem anderen, ist halt wahrscheinlich auch für den Kunden relativ schwierig auszuwählen, weil halt...
Ja, und dann nimmt halt einfach den Preis.
Genau, weil als Kunde bist du einfach überwältigt. Du siehst 30 Fotografen, die Fotos sehen ähnlich aus. Was ist denn Kriterium? Klar, der Preis. Soll ich einen nehmen, der 6.000 kostet oder der 1.000 kostet?
Genau.
Und dann diktiert es halt wieder der Preis. Und das ist glaube ich, das Übel, nicht nur in der Fotografie, aber wahrscheinlich in jeder Branche, dass der Preis meistens diktiert, wer den Job bekommt. Und oft ist es auch so, dass dann Firmen einfahren und sagen, okay, wir haben zu den billigeren genommen, jetzt das gefällt uns aber nicht, wir sind nicht zufrieden und nehmen jetzt da doch den teuren und zahlen dann doppelt.
Ja,
aber anscheinend müssen das Leute erst lernen, dass Qualität oder dass Professionalität seinen Preis hat.
Voll. Quasi wieder zurück zum Start. Was soll quasi, welche Social Media Plattformen funktionieren, im Speziellen jetzt vielleicht für Konzertfotografen oder so allgemein?
Für mich oder als Fotograf funktionieren halt Instagram, weil es halt sehr bildlastig ist, mit wenig Text. Mhm. Instagram ist gut, Facebook ist gut, Twitter funktioniert für mich auch.
Wobei du halt den amerikanisch- oder den englischsprachigen Raum hast, so im deutschsprachigen Raum ist der Twitter eher so, nee.
Richtig, also das ist auf jeden Fall abhängig, welchen Bereich man praktisch beackert oder wo man ist und wo die Followers zu finden sind. Wie du sagst, deutschsprachiger Bereich ist Twitter wahrscheinlich wirklich sehr stiefmütterlich behandelt von vielen Leuten. In Amerika ist das gang und gäbe, wo ich draufgekommen bin, was gut ist, und Twitter, dass wirklich alle Firmen eigentlich vorhanden sind, die etwas auf sich halten. Das heißt, wenn man einen Blogartikel schreibt über ein spezielles Thema, letztens habe ich etwas über Gehörschutz für Konzertfotografen geschrieben, habe 12 oder 13 verschiedene Firmen ausgetestet und habe dann diesen Blog geshared auf Twitter mit den Links zu den Firmen oder mit den Hashtags oder Twitter-Handles, Twitter-Namen. Ja. Und im Endeffekt haben da wirklich viele dann das retweetet, die haben dann irgendwie kommentiert, weil die eben sehen, dass da jemand etwas über sie geschrieben hat. Und das funktioniert im Firmenbereich, im amerikanischen Sektor ziemlich gut. Bei Instagram funktioniert es gut, weil man eben, weil es fotolastig ist, weil man viele Fotos raufladen kann. Das Problem ist eher, die Leute aus Instagram herauszubekommen. Weil es eben jetzt da keine Möglichkeit gibt zu verlinken. Es gibt einen Link, das ist auf der Profilseite, der Bio. Da kann man verlinken auf die Homepage. Wobei ich bezweifle, dass da wirklich viele Leute raufklicken, wenn man jetzt dann nicht wirklich so ein sozusagen Call to Action, also eine Ansage hat, dass man sagt, man postet ein Foto und man sagt, geht's in die Bio und da ist der Link und da kannst du draufklicken und dann kannst du den Blogpost lesen, zum Beispiel.
Ja, das ist bei Instagram wahrscheinlich nicht so viele werden das machen.
Eben, das sind nicht so viele und dann kommt es auch davon, dann bist du auf deinem Handy, dann magst du keinen Blogpost lesen. Ist ein bisschen schwierig, aber rein für Fotos posten und Follower kreieren ist das eine gute Sache. Ja, und Facebook ist eigentlich mein Hauptkanal, wobei ich sagen muss, was ich an der Stelle machen würde, wenn jemand beginnt, verwendet eure Profilpage als Marketingpage. Im Endeffekt hat man die Profilpage, die kann man öffentlich machen und ich poste relativ viel Musik, Fotografie spezifisches und man kann halt relativ schnell viele Freunde generieren. Klar, es gibt auch Fanpages, der große Unterschied ist aber, dass Facebook natürlich auch Geld machen muss. Und mit Fanpages ist es so, auch wenn du 10.000 Followers hast und du postest auf deine Timeline, dann werden es, ich glaube, so 2-3% deiner Followers werden das sehen im Newsfeed.
Ja.
Du bekommst mehr, wenn du zahlst. Also du zahlst praktisch für Reichweite. Und das ist das Prinzip von Facebook, wie sie Geld verdienen. Bei der Profilseite oder bei der persönlichen Seite sehen das viel mehr Leute, ohne dass du etwas bezahlst. Und was ich begonnen habe von Anfang an ist, dass ich jetzt der Facebook eher als, sagen wir mal, Marketingkanal benutze und dafür aber keine privaten Sachen poste. Also ich poste zum Beispiel jetzt keine Fotos von meiner Familie oder von meinem Kind, weil ich einfach 5000 Leute da drinnen habe, die das alles sehen und die jetzt dann nicht die engsten Freunde sind. Und deshalb funktioniert es aber auch gut, weil es eben viel mehr Leute sehen. Und das ist ein sozusagen ein guter Hack, wenn man das machen möchte. Und wenn man jetzt nicht unbedingt nur private Sachen für Freunde posten will, dann ist Facebook, glaube ich, noch immer ein sehr guter Kanal.
Denke auch, ja.
Alles andere, weiß ich nicht, LinkedIn, Flickr, 500 Pixels, Pinterest, was es alles gibt, kann man natürlich alles probieren. Wenn man in der richtigen Branche ist, ist Pinterest vielleicht auch interessant.
Stimmt, darf man wahrscheinlich wirklich nicht übersehen in der richtigen Branche, ja.
Genau, ist für Musikfotografie jetzt nicht wirklich wichtig, sage ich mal.
Ja. Wie handelst du das mit Stories, ob es jetzt Snapchat ist oder Instagram Stories?
Gar nicht.
Ist das auch was du machst oder gar nicht?
Gar nicht. Also ich habe mich an Snapchat probiert einige Male, weil jeder sagt, du musst auf Snapchat sein, das ist das Ding. Ich finde es nicht lustig, muss ich sagen. Und die Sache ist
also halt... Ich hab, wenn ich da ganz kurz reinkriege, ich habe da immer so das Problem, so gerade bei Snapchat, du musst eine Plattform betreuen, die im Grund, ich meine, ich verstehe schon den Sinn dahinter, aber die Zeit, die du investierst, ist nach 24 Stunden wieder verpufft sozusagen. Ich meine, wahrscheinlich darf man es so nicht sehen, aber das ist immer so das, was mich abgehalten hat von dem Ganzen.
Ja, ich glaube, die Challenge ist einfach, mit jedem weiteren Kanal, den du praktisch betreust oder beackerst, desto mehr Zeit musst du investieren und jeder Kanal ist anders, jede Plattform ist anders und du musst überall deine Followers generieren. Und wenn du jetzt sagst, okay, du investierst Zeit in Instagram, dann machst du deine Followers, wenn du aber Snapchat öffnest oder Twitter, dann fangst du wieder bei Null an. Und das kann halt sehr, sehr zeitintensiv sein. Snapchat habe ich für mich, wie du sagst, noch nicht wirklich herausgefunden, warum ich es machen sollte, weil ja, die Videos sind relativ schnell wieder weg, du musst eine neue Plattform gründen. Was ich gemacht habe, ist Periscope, das habe ich aber auch wieder lassen, das war anno dazumals, vor einem Jahr oder so, bevor Facebook angefangen hat mit Facebook Live. Das war praktisch ein eigenes App, wo du Live-Streaming gemacht hast. Das heißt, man hat das Handy vor das Gesicht gehalten, hat auf Play gedrückt und im Endeffekt hat man auf diese Plattform gestreamt, hat dann dort seine Followers gehabt und die haben halt können zuschauen. Kann man als Fotograf nutzen, wenn man zum Beispiel sagt, wie bearbeite ich ein Bild? Und dann zieht man halt den Bildschirm und so weiter. Muss man aber natürlich dann auch täglich machen, war mir dann zu aufwendig. Und zu Zeiten von Facebook Live, was ich auch nutze, ist das ein bisschen obsolet für mich geworden.
Voll.
Und aber Facebook Live ist auch eine gute Geschichte. Also verwende ich hauptsächlich für meine Gruppen. Ich habe auch eigene Gruppen, geschlossene Gruppen für meine Studenten, wo man eben direkt dann mit ihnen interagieren kann. Relativ einfach, wo Leute auch Kommentare geben können und das ein bisschen mehr persönlich wirkt, auch wenn es eigentlich in eine Richtung geht, zumindest vom Video
her. Aber es ist immer so, dass der Hintergedanke, ich glaube generell bei diesen Plattformen, ist einfach dieses, den Leuten ein bisschen das Behind the Scenes, die Persönlichkeit, das Ungezwungene, nicht so hochpolierte zeigen, damit sie einfach mitkriegen, wer man als Mensch ist.
Genau, und um das geht es ja auch. Es will nicht wirklich jemand wissen, welche Kameraeinstellungen du hast, oder das haben sie eh schon 10.000 Mal gehört. Sie wollen eher die Geschichte wissen und was ist dahinter und wer ist die Person dahinter. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für eine Marke, dass man eben die Person dahinter zeigt. Oft verstecken sich Marken unter einem generischen Firmennamen, der halt irgendwie nicht sagend ist oder wo man nicht ganz weiß, ist das jetzt wirklich eine Firma, ist das ein Fake oder gibt's die oder haben die jetzt da ihre 10.000 Followers gekauft oder weiß man nicht. Aber sobald du ein Gesicht zeigst und sagst, hey, das bin ich, dann muss man auch gar nicht perfekt sein, egal was man macht. Dieser Perfektionismus ist etwas, was, glaube ich, viele auch abhält, weil viele Leute haben Ideen, große Ideen und setzen es aber nie um, weil sie sich denken, okay, ich könnte noch das machen und das ist noch nicht perfekt und ich brauche noch ein Logo und der Name gefällt mir noch nicht so und so weiter und so fort. Und im Endeffekt sitzt man da mit einer Idee im Kopf, die eigentlich nie rauskommt. Und was ich auch gelernt habe, ist, man muss einfach Dinge tun. Und wenn der Podcast nicht so gut ist von der Audioqualität, weil man halt ein schlechtes, billiges Mikrofon hat, auch okay, solange es die Leute verstehen und man am Anfang sagt, sorry, ich habe das Geld nicht, aber ich will das jetzt einfach machen und ich hoffe, ihr versteht das, dass das Mikrofon jetzt nicht so gut klingt, dann wird keiner böse sein.
Definitiv, und ja.
Man steht sich da oft selber im Weg. Ganz, ganz oft habe ich auch an mir gesehen, weil bei mir ist halt genauso, ich habe auch, wie ich angefangen habe, ich bin kein Native English Speaker. Mhm. Die meisten Leute sind aus England, aus Australien, aus Amerika und es hat noch nie jemand irgendwas gesagt, dass ich Grammatikfehler mache, weil im Endeffekt geht es nicht drum. Ich helfe den Leuten und das ist, was die Leute zu schätzen wissen und nicht diese ganzen kleinen Sachen, die vielleicht andere Leute, sicher gibt es Leute, die sagen, ja, da ist schon wieder Fehler und da ist wieder was, aber da muss man halt drüber stehen.
Ja, denke ich auch. Cool. Wenn du jetzt doch einmal wieder Konzerte fotografierst, wie ist denn das so dein Workflow?
Genau,
wie ist denn das so der Workflow?
Genau, also bei Konzertfotografie, wie gesagt, das ist die reine Arbeitszeit ist relativ beschränkt auf diesen Fotogramm. Aber um mal ein ganzes Bild zu geben, also im Endeffekt fahre ich mit dem Auto meistens zum Konzert. Dort, oder fangen wir von vorne an. Es funktioniert so.
Genau,
also,
kommt in den Rucksack?
Ja, fangen wir noch einen Schritt vorher an.
Wie
komme ich eigentlich zu dieser Akkreditierung?
Genau.
Also bei mir ist es so, ich fotografiere für verschiedene Medien wie das Gap, das ist ein Wiener Magazin, und fürs Vice oder Noisy, das ist sozusagen der Musikzweig von Vice. Das funktioniert so, dass ich eben schaue, welche Konzerte interessieren mich, weil mittlerweile gehe ich nur mehr zu Konzerten, die mich halt wirklich selber und persönlich interessieren. Schau da, wann ist das? Schick das der Redaktion, diese Fragen an beim Veranstalter für einen Fotopass. Wenn das okay ist, dann ist der Fotopass praktisch an der Pressekasse hinterlegt, am Tag des Konzerts. Bevor ich hinfahre mit dem Auto, wie schon gesagt, packe ich meinen Rucksack, klassisch. Ich bin Nikon-Fotograf, fotografiere jetzt noch mit einer alten D700 und meistens mit dem 2470, habe noch ein altes 80-200 und habe auch ein 14mm Ultraweitwinkel von Samyang, heißt das. Das ist eine südkoreanische Marke, ist ein Manualfokus.
Also, weil ich da gerade brav gesagt habe, ich hänge da gerade ein, also es muss jetzt nicht immer der neueste Shit am Markt sein, oder?
Man kann auch. Das ist auch wichtig zu wissen. Also ich habe die Fotos, die ich auch ausstelle, und ich habe letztes Jahr eine Ausstellung in Buenos Aires gehabt, wo ich extra hingeflogen bin, über meine Konzertfotografie, die meisten sind mit einer Nikon D700 gemacht. Und was ist das, eine 12-Megapixel-Kamera? Und wir haben die Fotos 1,20 Meter mal 90 Zentimeter aufblasen. Und die haben top ausgesehen. Und das ist auch was, man braucht nicht die neueste Kamera um 6.000 Euro, nur dass man gute Fotos macht. Klar, es gibt Leute, Sportfotografen, wie auch immer, die halt bestimmte, bestimmte Features, Einstellungen brauchen, Features, brauchen schnelle Bildfolge, was auch immer. Aber im Grunde genommen, in der Konzertfotografie ist wichtig, dass man hohe ISO-Einstellungen hat mit der Kamera. Also die soll zumindest auf 6400 raufgehen. Wobei das auch jetzt schon bei den Einsteigerkameras der Fall ist. Also da gibt es kein Problem mehr. Und wichtig sind eben lichtstarke Objektive. Meistens 2,8 Zoom-Objektive für Vollformatkameras. Was ich aber zum Beispiel ihm empfehle, ist das 50mm 1,8 als Einsteigerobjektiv. 100
Euro nicht mal,
genau, 100 Euro, ziemlich billig, hat aber kleine Blendenzahl, große Blende. Und der Sinn und Zweck ist, weil man eben ohne Blitz fotografiert und auf der Bühne es oft wirklich dunkel ist. Genau, und Equipment ist jetzt, man muss wissen, welches Equipment man benutzt, aber eins meiner Lieblingsbilder von der Bühne vor 120.000 Leuten habe ich das gemacht, das war die Vorband von AC/DC am Red Bull Ring. Das war mit diesem 14mm Objektiv, was 300 Euro kostet und manual zu fokussieren ist.
Ist das das Bild von der Startseite aktuell?
Genau,
von Vintage Trouble.
Ja. Genau, und das war ein 300 Euro Objektiv. Und das ist eigentlich eins meiner Lieblingsobjektive, habe ich schon verkauft auf Veranstaltungen, auf Exhibitions, auf Ausstellungen, das ist das Wort, und da fragt keiner danach. Und genau, also das ist mein Equipment. Ich habe mal eine D800 gehabt, die habe ich verkauft und bin jetzt halt wahrscheinlich drauf und dran, entweder D750 zu kaufen oder den Nachfolger, weil das für Konzertfotografie eigentlich recht gute Kamera ist. Genau, dann packe ich das ein, fahre zum Konzert, gehe zur Pressekasse, wo ich dass mein Presseticket bekomme. Das ist meistens entweder so ein Fotopass, das ist entweder so ein Aufkleber, den man sich draufklebt, oder meistens das so ein Armband, so ein leuchtgelbes oder leuchtgrünes, damit die Security eben weiß, ich darf mit meinem Fotoequipment rein. Gehe dann eigentlich schnurstracks zur Bühne, wo dieser Fotograben ist. Und für alle, die nicht wissen, was ein Fotograben ist, das ist praktisch der Bereich zwischen Ende der Bühne und zwischen diesem Gitter oder diesem Zaun, der da immer aufgebaut ist, wo dann praktisch das Publikum beginnt. Da drinnen gibt es auch die Security Guards oder die Security, die sozusagen die kreischenden Fans verhindern, darauf zu klettern auf die Bühne. Und als Fotograf ist man da eigentlich in dieser Sicherheitszone. Man hat da, ja, kann sich frei bewegen. Natürlich auch nur eingeschränkt, weil man kann halt nicht vor und zurück. Der Graben ist vielleicht 1 oder 2 Meter breit, je nachdem. Und man kann eigentlich nur seitwärts gehen, die Länge der Bühne. Genau, und dann hat man 10 Minuten Zeit oder 15 Minuten, je nachdem, wie die Lieder sind, fotografiert. Meistens kann man auch das Konzert anhören. Und dann geht's nach Hause und bearbeitet die Fotos, wobei ich hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich Lightroom verwende. Weil bei meiner Art von Nachbearbeitung jetzt ist nicht wichtig ist, irgendeine Hautretusche zu machen, was man normal bei Magazinen macht, sondern bei mir ist wichtig einfach Kontrast und Sättigung und vielleicht einmal schwarz-weiß zu machen, wenn es vom Licht her nicht gepasst hat, aber das ist relativ wenig, sag ich mal, von der Post-Production, die ich mache.
Ja. Und dann schickt man es quasi fertig dem Magazin und das Ding ist
abgerundet. Genau, dann ladet man die Fotos hoch, weil es halt hauptsächlich Online-Magazine sind und nächsten Tag gibt es halt eine kleine Geschichte oder eine Fotostory drüber. Und so ist eigentlich der normale Weg, wie man dann sein Portfolio aufbaut als Konzertfotograf, weil man eben dann den Zutritt zu größeren Bands bekommt durchs Magazin.
Und so also das erste ist nur der Zutritt zu eben größeren Veranstaltungen, wo man aber auch nur im Fotograben
Wo man im Fotograben ist, wo ich mir dann nach einer Zeit gedacht habe, okay, Fotograben ist zwar lustig, aber eigentlich würde ich gerne mit der Band direkt arbeiten. Und nachdem ich mir dann halt jahrelang ein Portfolio aufgebaut habe, habe ich es dann versucht, einmal Fatboy Slim anzuschreiben, das Management, und die haben dann auch prompt Ja gesagt.
Nein.
Bis heute, warum sie das gesagt haben. Und habe dann eine halbe Stunde oder 30 Minuten eben Porträt-Session mit Fatboy Slim im Backstage-Bereich eines großen Festivals gehabt, wo er Headliner war. War dann auch cool. Auf der Bühne mit ihm. Ja, und dann ist weitergegangen. Dann habe ich für Prodigy fotografiert, 3 oder 4 Mal sind auch 4 meiner Fotos im letzten Prodigy-Album The Day Is My Enemy vertreten. Ich habe mit der britischen Band Fink war ich auf Tour. Ich war Tourfotograf von Chantel, das ist eine deutsche Balkanband. Habe diese begleitet nach Mexiko, nach Kanada und Festival-Tour in Europa eigentlich. Bin mit dem Tourbus mitgefahren. Und habe dann auch mit Bands wie Iggy Pop, Peter Gabriel, Elvis Costello gearbeitet. Und ja, macht wirklich Spaß. Und da sieht man halt eigentlich dann, wie das Rockstar-Leben wirklich abläuft, wenn man eben mit 15 Leuten in einem Doppeldeckerbus für 2 Wochen unterwegs ist, 24 Stunden lang, wo du eigentlich jeden Tag in eine neue Stadt kommst und jeden Tag das gleiche Prozedere hast, Aufbau der ganzen Instrumente auf der Bühne, das Konzert spielen, wieder abbauen, im Bus steigen, weiterfahren, 600 oder 800 Kilometer zum nächsten Ort, wieder aufbauen, wieder spielen und so weiter. Und das ist, also wenn man es einmal sieht, wie Musiker leben, dann ist das echt ein Knochenjob. Und ich bin froh, dass das damals nichts geworden ist mit meiner Musikerkarriere in der Jugend. Weil wie ich gesagt habe, die Großteil der Bands, die müssen selber mit am Bus fahren, weil sie sich einfach nicht leisten können. Das heißt, du fährst noch selber mit dem Bus irgendwo hin, spielst am Abend, schlafst im Bus und fährst dann weiter. Und die letzte Tour, die ich gemacht habe, letztes Jahr war das, mit einer schwedischen Band, da war es eben so, dass wir in einem kleinen Bus waren, zu 9, haben im Bus geschlafen und da hat es Situationen gegeben, wo du dich einfach 4 Tage nicht duscht, weil diese kleinen Clubs haben weder Internet noch Duschen und du kannst gerade mal auf die Raststation fahren und dort dein Gesicht waschen oder Zähne putzen. Und das ist halt, da habe ich gesehen, okay, das ist die Punk-Attitude, das ist, wie es die Punk-Bands machen, aber ehrlich, nach 7 Tagen denkst du dir, okay, du hast es gesehen, ist interessant, irgendwie mal behind the scenes zu sehen, aber wenn du da drinnen steckst und sagst, hey, du musst das durchziehen, du hast einen normalen Job irgendwo in einem Geschäft, bist Verkäufer und 4-mal im Jahr fast auf eine Tour, wo dir eigentlich nichts überbleibt, weil der Tourbus alleine schon 500 Euro am Tag kostet und du vor 30 Leuten spielst, dann ist das, da muss man echt die Leidenschaft dafür haben und an sich glauben. Und also leicht ist es nirgends.
Nein, ich glaube auch.
Und es gibt halt ganz wenige der großen Bands. Klar, wenn man mit Guns N' Roses tourt und einen Privatjet hat und in den 5-Sterne-Hotels unterkommt, klingt das natürlich gut. Aber man kann es nachhören bei meinem Podcast. Als Fotograf ist man halt ständig nur am Fotos bearbeiten. Die Fotografin muss auch Videos machen. Wenn die Leute einen Day Off haben, das heißt einen Tag frei haben, wo kein Konzert ist, sitzt sie und bearbeitet Fotos. Das heißt, sie ist nonstop.
Und Video, ja. Wer war das? Das war Katharina,
oder? Katharina Benzower, genau.
Ja, genau, verlinke ich gleich. Ja, wir sind sehr interessanter Podcast, eben genau wie du sagst. So man stellt sich so vor, ja, Rockstar nur von einem Whirlpool mit Champagner zum nächsten, aber holy cow.
Ja, so ist es halt nicht. Und wie gesagt, den habe ich noch nicht interviewt, aber den bekomme ich hoffentlich. Aber ich habe einen Freund von offiziellen Bon Jovi-Fotograf interviewt. Und auch der, wo du dir denkst, ja, Tourfotograf von Bon Jovi, 5-Sterne-Hotels, Privatjet, was auch immer. Aber wenn der halt nicht auf Tour ist, dann hat er auch kein Geld. Und der macht nicht seine Millionen nur, weil er Tourfotograf ist, sondern dann wirst du halt einen Tagessatz haben, der halt von mir aus 1.000 Euro ist oder keine Ahnung jetzt. Aber das ist halt das Geld, das halt ja, relativ schnell wieder ausgibst. Und das ist jetzt nicht, wo du jetzt langfristig ein Business aufbaust. Und deshalb finde ich es halt wichtig, dass man eben neben der Fotografie noch ein zweites Standbein hat, damit man sich eben diese Leidenschaft erhalten kann und eben Dinge macht, wo man sagt, ich muss nichts verdienen, das sind einfach Projekte in meinem Kopf, ich finde das cool, wenn ich das Projekt jetzt durchziehe mit, keine Ahnung, 5 Models und 2 Make-up-Artisten und einem Stylisten. Das ist so ein TFP-Shooting, Time for Prints, wo jeder die Fotos bekommt, aber keiner Geld irgendwie in die Hand nimmt, weil man es sich eigentlich sonst gar nicht leisten kann. Solche Projekte kann man eigentlich nur machen, wenn man unabhängig von Geld ist. Weil sonst funktioniert das gar nicht. Und ich glaube eben dieser Ansatz, dass man sagt, man hat irgendwie eine zweite Einnahmequelle und dafür hat man aber die Freiheit, das zu fotografieren, was man will, dann erhaltet man sich, glaube ich, die Leidenschaft.
Ja, genau. Sehe ich genauso. Gibt es bei dir irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, so wow, das möchtest du einmal oder so möchtest du einmal oder wie auch immer?
Ja, genug. Also ich habe immer eigentlich gesagt, es gibt nicht wirklich Vorbilder, weil ich jetzt nicht wirklich jemanden nachahme. Wo ich jetzt aber drauf gekommen bin, nachdem ich diesen Podcast gestartet habe und auch dieses Online-Magazin, dass es einfach irrsinnig viele Fotografen gibt, die es eigentlich alle verdienen, davon leben zu können. Es gibt einfach so viele gute Fotografen und es gibt so viele inspirierende Geschichten, wo man sich denkt, ja, genau so hätte ich es halt auch gern gemacht oder genau so würde ich halt auch gern mein Leben haben. Zurzeit, also ich bin glücklich so, wie es ist, sage ich einmal, weil ich habe eben die Freiheit, dass ich zu Hause bei meiner Tochter bin, sehe, wie sie aufwächst, mein Business von zu Hause aus machen kann und auch noch Konzerte fotografieren von Bands, die mir wirklich etwas bedeuten. Und das ist eigentlich wirklich mein Traumleben sozusagen, was ich jetzt eigentlich nicht eintauschen möchte. Klar ist jetzt eine Katharina Benzowa oder eine Dania Distortion, die auch im Podcast vorkommt, Inspiration. Aber ich möchte jetzt nicht tauschen, weil ich könnte gar nicht jetzt ein Jahr lang auf Tour mit AC/DC gehen. Und ich würde das auch gar nicht mögen. Also ich hätte es vielleicht früher gemacht, aber ich denke mal, eigentlich könnte ich mir das jetzt gar nicht vorstellen. Da bin ich jetzt lieber zu Hause und habe es irgendwie eher gemütlicher. Das kommt auch mit dem Alter, glaube ich. Wenn man mit Anfang 20 ist, sieht das Leben noch anders aus. Oder hat man andere Prioritäten. Rein von den Fotografen, es gibt halt, einer der Großen ist halt Anton Corbijn, ist ein holländischer Fotograf, der eigentlich, sag ich mal, die Musikfotografie und Musikvideos Landschaft geprägt hat in den 80er Jahren. Der hat viel für Depeche Mode gemacht, viel für U2, also wirklich mit den ganz Großen. Und der zum Beispiel fotografiert nur analog mit einer Hasselblad und hat 3 Objektive. Und that's it. Mehr macht er nicht.
Ja.
Und der hat aber den Ruf, so gesehen, einer der weltbesten Fotografen zu sein. Das heißt, klar, Equipment ist wichtig, aber im Endeffekt macht der Fotograf das Foto hinter der Kamera.
Genau.
Ja. Und da geht es viel mehr um Networking. Welche Leute kennst du? Wo kommst du rein? Was kannst du machen? Weil so ein Foto wie zum Beispiel das Vintage Trouble, was ich gemacht habe auf der Bühne, das können halt 99,9% der Fotografen nicht machen, weil sie halt den Zugang nicht haben.
Ja.
Und dieser Zugang, nur kurz zur Story, hat sich halt zufällig ergeben, weil ich mit Chantel in Kanada auf Tour war und diese Band neben uns im Backstage-Bereich waren. Dann habe ich mit denen begonnen zu reden, habe ein Porträt von denen gemacht und dann hat sich halt herausgestellt, dass 2 Jahre später in Österreich spielen als Vorband von AC/DC und ich habe die Facebook-Kontakt gehabt und habe den angeschrieben, den Gitarristen, und der hat gesagt, ja, komm vorbei. Und das war's. Und das sind halt Zufälle oder beziehungsweise, ich sage immer, möglich. Ja,
es sind einfach Schritte, die sich ergeben, wenn man dran arbeitet.
Genau, und ich sage immer, das Leben präsentiert einem halt immer Möglichkeiten. Und es ist, es kommt auf dich drauf an, ob du diese Möglichkeiten in Anspruch nimmst oder nicht. Klar ist es jetzt da eine, sagen wir mal, ich sage immer, die Komfortzone verlassen. Klar habe ich meine Komfortzone verlassen, wie ich im Backstage-Bereich mit Chantel war, dorthin gegangen bin zu wildfremden Leuten und sage, hey, mach mal Porträts, weil ihr schaut cool aus, weil die haben immer so Anzüge an. Hätte ich nicht machen müssen. Hätte ich diesen Schritt aber nicht gemacht oder hätte ich mich nicht getraut, hätte ich eben nie dieses Foto bekommen und wäre ich nie auf dieser Bühne gestanden und hätte auch nie irgendwie diese Erfahrung gemacht, vor 120.000 Leuten auf der Bühne zu sein und zu fotografieren. Und ich sehe es halt immer so, man muss halt einfach offen sein, die Augen offen halten und Möglichkeiten einfach ausprobieren, in Anspruch nehmen, auch wenn das, auch wenn man seine Komfortzone verlassen soll oder muss dafür. Nach Buenos Aires zu fliegen, 7 Tage und eine Ausstellung dort zu machen, ist halt auch nicht alltäglich. Und viele hätten vielleicht gesagt, na, das machen sie nicht, weil sie trauen sich nicht, alleine nach Buenos Aires zu fahren. Sie haben nicht die finanziellen Mittel, das jetzt davor finanzieren, ohne dass sie wissen, ob jemals etwas rauskommt, weil vielleicht verkauft man gar keine Fotos.
Ja.
Ich habe das mit jemandem zweiten gemacht, den ich nur über Skype gekannt habe. Das heißt, das hätte auch schief gehen können. Und hätte ich es aber nicht gemacht, hätte ich eben nicht diese Erfahrung gehabt, dass ich sagen kann, ich war in Buenos Aires in einer noblen Galerie, in einem Nobel Einkaufszentrum im Dachgeschoss oben und habe meine Fotos präsentiert vor Pressekonferenz vor 150 Leuten mit 2 Kamerateams, das im argentinischen Fernsehen gelaufen ist.
Wow.
Und das sind eben Sachen, da muss man einfach über seinen eigenen Schatten springen. Ja. Und nicht gemütlich einfach sagen, ja, das ist mir jetzt da unangenehm oder das traue ich mich nicht. Weil die wichtigen Dinge im Leben passieren, glaube ich, nur, wenn man es halt wirklich seine Grenzen austestet. und auch da etwas, wie gesagt, über seinen Schatten springt und auch Dinge macht, die man sonst nicht tut. Ich halte zum Beispiel nicht an jeden Tag am Podcast, weil ich bin normal der, der die Interviewfragen stellt und weniger spreche. Oder was auch neu ist für mich, ist, dass man einen Vortrag gibt. Ich habe erst letztens bei der Pixel Power, einer Fotografiekonferenz, einen einstündigen Vortrag gehalten über mein Leben als Fotograf. Und das sind Sachen, wo vielleicht viele Menschen sagen, na, das traue ich mich nicht, das mache ich nicht. Aber wenn man es eben nicht macht, dann bleiben einfach viele Türen verschlossen, die sich sonst öffnen würden.
Das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Kann ich absolut nur unterschreiben.
Und ich meine, für dich war es vielleicht auch am Anfang ein komisches Gefühl, einen Podcast zu starten oder und Leute zu interviewen.
Auf jeden Fall. Definitiv. Oder das erste Videotraining oder die erste Präsentation oder was auch immer.
Genau. Und wenn man es nicht probiert, kann man es halt nie wissen. Und das Gleiche ist als Konzertfotograf, wenn man das erste Mal im Graben steht, vor einen Meter vor seinen Idolen, dann glaubt man halt auch, weiß ich nicht, das ist jetzt der Himmel oder so, den man sich erhofft, weil wenn man Metallica-Fan ist und man steht da plötzlich einen Meter vor Metallica auf der Bühne und die stehen vor einem und man hat noch die Möglichkeit, die zu fotografieren, dann ist das natürlich eine Ausnahmesituation, sage ich einmal.
Ja. Sehr cool. Sehr cool. Wenn die Leute von dir was sehen wollen, wo sollen sie am besten hinschauen?
Ja, also am besten findet man mich unter howtobecomearockstarphotographer.com. Ich weiß, ziemlich lange URL. Es gibt auch eine Abkürzung für Leute, die sich's merken. Das ist HTBARP, also für How to Become a Rockstar Photographer. Oder sonst einfach Matthias Hombauer, meinen Namen googeln. Das sollte man relativ viel finden. Ich bin auf Facebook unter meinem Namen. Ich bin auf Instagram unter meinem Namen. Twitter. Und ja, wer Interesse an dem Podcast hat, einfach auf iTunes gehen und How to Become a Rockstar Photographer Podcast suchen. Gibt's auch bei Android, wie gesagt, auf dem Google Play Store. Es gibt's auf SoundCloud, es gibt's auf Stitcher, auf Pocket Cast, das glaube ich heißt das. Und ich bin jetzt gerade dabei, ein eigenes App zu machen. Das heißt, es wird dann auch eine App für iOS und Android und Windows Phones geben, wo man dann praktisch direkt meinen Podcast am Smartphone konsumieren kann.
Sehr cool. Sehr cool, Matthias.
Sehr gerne.
Sind nur die letzten Worte, was du jetzt mir mitgeben willst, der jetzt mit dem ganzen Wahnsinn starten will?
Ja, also wie gesagt, wenn man mit dem Wahnsinn startet, habt ihr einen Backup-Plan, zumindest für die erste Zeit. Schaut, dass ihr etwas findet, was euch wirklich zusagt, was euch wirklich taugt, wo ihr eure Leidenschaft findet, weil sonst kann man das, glaube ich, nicht durchziehen. Also wenn ich jetzt das sage, ich mache jetzt Fotografie aufgrund dessen, weil man da Geld verdiene, oder ich mache Hochzeitsfotografie, weil ich halt jetzt so viel Geld verdienen will, weil ich sehe, viele machen es, und das ist aber nicht euer Ding, dann werdet ihr das einfach nicht lang durchziehen. Dann macht man das vielleicht 2-3 Mal, dann denkt man sich, okay, man hat keinen Spaß dabei, und das war's dann auch. Das heißt, wenn man langfristig etwas plant oder langfristig dabei bleiben will, dann muss man eben etwas finden, was wirklich aus dem Herzen spricht, wo man sagt, hey, das ist es. Ich kann mir vorstellen, dass ich da einfach die nächsten 5 Jahre lang dranbleib. Und das mit 100%. Und dafür stehe und dafür alles gebe, sozusagen. Weil einen halben Job zu machen, 50% ist einfach zu wenig. Auch klar, wenn man jetzt einen Nebenjob hat, ist es auch okay. Aber das Projekt, das ihr beginnt, seid da zu 100% dabei und schaut, dass ihr das wirklich nach vorne bringt. Weil es gibt einfach zu viele Leute, die Projekte beginnen und die halt irgendwie halb dabei sind, und du kennst das mit dem Podcast. Ich habe letztes Mal gehört, dass 95% der Podcasts sind praktisch wieder weg nach der 7. Episode, weil Leute halt sehen nach 7 Episoden, boah, das ist eigentlich ganz schön viel Arbeit.
Du bist meine 50.
Oh wow, Gratulation. Also da bin ich noch weit entfernt davon. Ich bin gerade bei meiner 5. Ab 50 ist Applaus. Hut ab.
Ja, danke, danke.
Na, und das ist halt klar, da kommen Leute kommen drauf, okay, wow, das ist trotzdem viel Arbeit da mache ich es halt, okay, ich habe zwar wöchentlich gestartet, aber dann mache ich es halt monatlich und dann macht man 3 Monate nichts. Das ist, glaube ich, so wie ins Fitnesscenter gehen. Man hat da man hat die Fitnesscenter-Karte, man geht 3-mal die Woche trainieren und nach 2 Monaten denkt man sich, okay, jetzt kommt der Frühling und eigentlich ist es schön und dann geht man einfach 4 Monate nicht und das war's dann.
Ja.
Und deshalb ist es, glaube ich, echt wichtig, dran zu bleiben und kontinuierlich dran zu bleiben. Wenn ihr sagt, ihr wollt einen Blog starten, setzt euch ein Ziel und sagt, ihr wollt einmal im Monat einen Blogpost schreiben, was vollkommen ausreichend ist. Ihr müsst nicht jede Woche einen oder jeden Tag einen schreiben. Aber behaltet das halt bei. Schaut, dass ihr da ein Jahr lang zumindest was aufbaut. Findet ein Thema, wo ihr einfach ein Jahr lang drüber berichten könnt. Weil wenn man in so einer Nische ist und es ist nach 2 Blogposts oder nach 2 Podcasts alles gesagt, hilft es halt auch keinem.
Ja.
Das heißt, und ja, und als Fotograf einfach an sich selbst glauben, Netzwerk aufbauen, das ist überhaupt das Wichtigste. Mit Leuten reden, gute Arbeit liefern. Was ich immer wieder sehe, ist einfach ein gutes Service zu haben. Bei uns ist diese Servicekultur so schlecht, vor allem bei Firmen. Ich meine, egal, ob es jetzt da ein Telefonanbieter ist oder Internet oder sonst etwas. Man hat eine Frage, man sitzt 10, 20 Minuten vor dem Telefon, weil man in irgendeiner Warteschleife ist. Man schreibt ihnen ein E-Mail, man bekommt einen Monat später die Antwort. Ich meine, das geht halt einfach nicht. Ich denke mal, das ist einfach schlechtes Kundenservice. Wohingegen die amerikanischen Firmen, die haben meistens auf ihrer Homepage einen Live-Chat, da sitzt wer. Die nehmen sich an oder antworten zumindest innerhalb von Minuten oder Stunden auf den E-Mail.
Twitter-Account, wo wirklich Leute dahinter sitzen.
Genau. Halt, ja. Und das ist halt der Service, was ihr auch als Fotograf liefern müsst. Wenn ihr für eine Firma fotografiert und die sagen, sie wollen die Fotos haben übermorgen, dann ist am besten, ihr liefert die Fotos schon morgen.
Genau, under promise und over-deliver.
Genau, over-deliver. Die Leute müssen einfach sehen, okay, ihr meint es ernst, ihr bringt eine gute Qualität und nicht irgendwie eine Hochzeit fotografieren und sagen, ja, puh, keine Lust, dann schauen wir mal und in einem halben Jahr kriegst du die Fotos, weil das interessiert keinen.
Ja.
Und ich glaube, das sind noch die Bereiche, wo man halt rausstecken kann. Nicht unbedingt mit Qualität der Fotos, weil wir besprochen, wenn man mal eine gute Qualität hat, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel Spielraum. Aber eben durch Persönlichkeit. Es macht so viel mehr aus, wenn jemand dich mag oder deine Persönlichkeit mag und das Gefühl hat, er ist gut aufgehoben bei dir, er kann dir vertrauen, du erscheinst auch zum Termin, wenn du das gebucht hast und nicht, du kommst 20 Minuten spät, weil warum auch immer, du hast verschlafen oder sonst etwas. Ja. Und ich glaube, das sind Dinge, die man sich vergegenwärtigen muss und ich finde eigentlich diesen Ausspruch, der Kunde ist König, eigentlich total passend. Eigentlich muss man für den Kunden alles tun. Alle Wünsche ablesen, weil wenn der das dir denn das Vertrauen schenkt und eigentlich gutes Geld dafür bezahlt, um deinen Service in Anspruch zu nehmen, dann musst du halt alles einfach dafür tun, dass der Kunde zufrieden ist. Und das ist, glaube ich, halt sehr bin ich halt sehr amerikanisch beeinflusst, weil die machen das eben wirklich in Reinkultur, wo du eben ein Problem hast mit der Homepage, du schreibst denen um 3 Uhr früh nachts ihrer Zeit und innerhalb von 2 Minuten hast du eine Antwort vom Kundenservice. Und das ist halt einfach. Da zahle ich auch gerne etwas mehr, weil ich weiß, okay, ich kann mich auf die verlassen.
Ja.
Und ich glaube, um das geht es eigentlich. Kunden zufrieden machen und dann an sich selbst glauben.
Cool. Dann lassen wir es so stehen.
Sehr gerne.
Hoffen, dass wir jetzt wieder einigen Leuten Inspiration gegeben haben und da vielleicht so den Schubser ins Jetzt los.
Genau, und wenn jemand Fragen hat, ihr könnt es mir jederzeit unterreichen. Auch wahrscheinlich gibt es ja E-Mail-Adresse oder so von mir, kann man vielleicht
kann man natürlich auch in die Shownotes reinhauen.
Genau.
Cool, dann.
Gut, herzlichen Dank.
Ich sage auch nochmal herzlichen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.
Falls die Zuhörer Fragen haben, wie gesagt, direkt in die Shownotes, also im Blog posten oder auch gerne per E-Mail schreiben. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal bei der Bildbesprechung. Also dann, ciao.
Ciao.